Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 11. Juni. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute Nachricht Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Erstes Buch Könige, Kapitel 8. Der Tempel als Wohnung Gottes. Nun ließ König Salomo die Ältesten Israels, die Vertreter aller Stämme und Sippen, zu sich nach Jerusalem kommen. Sie sollten die Bundeslade des Herrn von der Davidstadt auf dem Zionsberg in den Tempel hinaufbringen. Auch alle Männer Israels kamen deshalb am Laubhüttenfest im 7. Monat, dem Monat Etanim, zu König Salomo. Als die Ältesten versammelt waren, hoben die Priester die Bundeslade auf ihre Schultern und trugen sie zum Tempel hinauf. Mit Hilfe der Leviten brachten sie auch das heilige Zelt und alle seine Geräte dorthin. König Salomo und die ganze Festgemeinde opferten vor der Bundeslade eine große Menge Schafe und Rinder, mehr als man zählen konnte. Dann brachten die Priester die Lade des Herrn an den vorgesehenen Platz im hintersten Raum des Tempels, dem Allerheiligsten. Sie stellten sie unter die Flügel der Cherubim. Die Cherubim hielten nämlich ihre Flügel über der Lade ausgebreitet und überspannten damit die Lade samt ihren Tragstangen. Die Tragstangen waren so lang, dass ihre Enden nur zu sehen waren, wenn jemand direkt vor der Tür zum Allerheiligsten stand. Vom Hauptraum des Heiligtums aus waren sie nicht zu sehen. In der Lade waren nur die beiden Steintafeln, die Mose am Berg Horeb hineingelegt hatte. Auf ihnen steht das Gesetz des Bundes, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hat, als sie aus Ägypten kamen. Sie befinden sich noch heute dort. Als die Priester den Tempel wieder verließen, erfüllte eine Wolke das ganze Heiligtum. Die Priester konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Da betete Salomo: »Herr, du hast gesagt, ich wohne im Wolkendunkel. Darum habe ich dir dieses prächtige Haus gebaut, eine Stätte, an der du für immer wohnen kannst.« Worte zur Einweihung des Tempels. Dann drehte sich der König um und wandte sich der ganzen Gemeinde Israel zu. Er grüßte alle Versammelten mit einem Segenswunsch. Dann sagte er: »Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat wahrgemacht, was er meinem Vater David versprochen hat, als er sagte: In der ganzen Zeit, seit ich mein Volk Israel aus Ägypten in dieses Land brachte, habe ich in keinem der Stämme Israels eine Stadt erwählt, damit dort ein Wohnsitz für meinen Namen errichtet wird. Aber dich habe ich als Herrscher über mein Volk Israel ausgewählt. Schon mein Vater David wollte dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauen. Aber der Herr sagte zu ihm: Ich freue mich über deine Absicht, für mich ein Haus zu bauen, aber nicht du, sondern erst dein Sohn, der dir noch geboren wird, soll mir dieses Haus bauen. Dieses Versprechen hat der Herr gehalten. Ich bin als Sohn meines Vaters David König geworden und habe den Wohnsitz für den Namen des Herrn, des Gottes Israels, gebaut. In diesem Haus hat auch die Lade ihren Platz gefunden, in der die Tafeln des Bundes liegen, den der Herr mit unseren Vorfahren schloss, nachdem er sie aus Ägypten herausgeführt hatte.« Dann trat Salomo vor den Augen der ganzen Gemeinde Israel vor den Altar des Herrn, breitete die Arme zum Himmel aus und betete: »Herr, du Gott Israels, weder im Himmel noch auf der Erde gibt es einen Gott wie dich. Du stehst zu deinem Bund und erweist deine Güte und Liebe allen, die dir mit ungeteiltem Herzen dienen. So hast du an deinem Diener, meinem Vater David, gehandelt. Der heutige Tag ist Zeuge dafür, dass du dein Versprechen gehalten hast. Herr, du Gott Israels, nun erfülle auch die andere Zusage, die du meinem Vater David, deinem Diener, gegeben hast, dass stets einer aus der Familie Davids auf dem Thron Israels sitzen wird, wenn seine Nachkommen dir nur genauso treu dienen wie er. Gott Israels, lass doch in Erfüllung gehen, was du meinem Vater David, deinem Diener, versprochen hast. Aber bist du nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen? Ist doch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich, wie viel mehr dann dieses Haus, das ich gebaut habe? Herr, mein Gott, achte dennoch auf mein demütiges Gebet und höre auf die Bitte, die ich heute vor dich bringe. Richte deinen Blick Tag und Nacht auf dieses Haus, von dem du gesagt hast, hier soll mein Name wohnen. Höre mich, wenn ich von hier aus zu dir rufe, und höre auch die Gebete deines Volkes Israel. Wenn wir an dieser Stätte zu dir rufen, dann höre uns in deiner himmlischen Wohnung, erhöre uns und vergib uns alle Schuld. Der Tempel als Ort des Gebets. Wenn jemand verdächtigt wird, sich gegen einen anderen vergangen zu haben, und er wird hierher zu deinem Altar gebracht und unter den Fluch gestellt, der ihn im Fall der Schuld treffen soll, dann höre du es im Himmel und sorge für Recht. Bestrafe ihn, wenn er schuldig ist, und lass sein böses Tun auf ihn selbst zurückfallen. Aber verschone ihn, wenn er schuldlos ist, und lass seine Redlichkeit vor aller Augen offenbar werden. Wenn die Israeliten, dein Volk, von Feinden besiegt werden, weil sie dir nicht gehorcht haben, und sie wenden sich dir wieder zu, preisen deinen Namen und bitten hier in deinem Haus um Erbarmen, dann höre du es im Himmel. Vergib deinem Volk seine Schuld und bringe es wieder in das Land zurück, das du ihren Vorfahren gegeben hast. Wenn kein Regen auf das Land fällt, weil seine Bewohner dir nicht gehorcht haben, und sie erkennen deine strafende Hand, kehren um und beten zu dir, wenden sich diesem Haus zu und preisen deinen Namen, dann höre du es im Himmel. Vergib deinem Volk und seinen Königen ihre Schuld, zeige ihnen, was sie tun sollen, und lass es wieder regnen auf das Land, das du deinem Volk als bleibenden Besitz gegeben hast. Wenn im Land eine Hungersnot ausbricht, wenn das Getreide durch Glutwinde, Krankheiten oder Schädlinge vernichtet wird, wenn der Feind ins Land einfällt oder Seuchen wüten, dann höre das Gebet, das ein einzelner Mensch oder dein ganzes Volk an dich richtet. Wenn irgendjemand in der Not seines Herzens seine Arme betend zu diesem Haus hin ausbreitet, dann höre du ihn in deiner himmlischen Wohnung. Vergib ihm seine Schuld und hilf ihm. Doch handle so, wie es jeder verdient. Du kennst ja die verborgensten Gedanken der Menschen und siehst ihnen ins Herz. Dann werden sie dich stets ernst nehmen, die ganze Zeit, die sie in dem Land leben, das du unseren Vorfahren gegeben hast. Wenn ein Ausländer, der nicht zu deinem Volk Israel zählt, der aber gehört hat, was für Taten du mit starker Hand und ausgestrecktem Arm für dein Volk vollbracht hast, wenn solch ein Mensch aus einem fernen Land kommt und im Anblick dieses Hauses zu dir betet, dann höre ihn in deiner himmlischen Wohnung und erfülle seine Bitten. Alle Völker auf der Erde werden dann erkennen, dass du der wahre Gott bist, und werden dich genauso ehren, wie dein Volk Israel es tut. Und sie werden erkennen, dass du von diesem Haus, das ich für dich gebaut habe, Besitz ergriffen hast. Wenn dein Volk in deinem Auftrag gegen Feinde in den Kampf zieht und dabei in der Ferne zu dir betet, den Blick zu der Stadt gerichtet, die du dir erwählt hast, und zu dem Haus, das ich deinem Namen gebaut habe, dann höre sein Gebet im Himmel und verhilf ihm zu seinem Recht. Vielleicht kommt es auch so weit, dass die Israeliten sich gegen dich auflehnen, es gibt ja niemand, der nicht schuldig wird, und du dann zornig wirst und sie ihren Feinden preisgibst, die sie in ein fremdes Land verschleppen, in der Nähe oder in der Ferne. Dort kommen sie vielleicht zur Einsicht und wenden sich dir zu und bekennen vor dir, wir haben Unrecht getan, wir haben dir nicht gehorcht. Und wenn sie dann von ganzem Herzen zu dir umkehren und dort zu dir beten, den Blick gerichtet zu dem Land, das du ihren Vorfahren gegeben hast, zu der Stadt, die du dir erwählt hast, und zu dem Haus, das ich deinem Namen gebaut habe, dann höre ihr Gebet in deiner himmlischen Wohnung und verhilf ihnen zu ihrem Recht. Vergib ihnen alles, was sie gegen dich getan und womit sie sich gegen dich aufgelehnt haben. Verhilf ihnen dazu, dass ihre Feinde mit ihnen Erbarmen haben. Sie sind doch dein Eigentum, sie sind dein Volk, das du aus Ägypten, aus diesem glühenden Schmelzofen herausgeführt hast. Sieh freundlich auf mich und dein ganzes Volk, Herr. Hilf uns, so oft wir in der Not zu dir rufen. Du hast doch die Israeliten aus allen Völkern der Welt als dein Eigentum ausgewählt. Das hast du ihnen durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigten, sagen lassen, als du unsere Vorfahren aus Ägypten herausgeführt hast. Herr, du mächtiger Gott! Schlussgebet und Ermahnung des Volkes. Als Salomo sein Gebet beendet und dem Herrn alle diese Bitten vorgetragen hatte, stand er auf. Er hatte nämlich beim Beten vor dem Altar des Herrn gekniet und die Arme zum Himmel ausgebreitet. Er trat vor die versammelte Gemeinde Israel hin, segnete sie und rief allen zu: Wir wollen den Herrn, unseren Gott, preisen. Er hat Wort gehalten und seinem Volk Israel ein Land geschenkt, in dem es in Frieden leben kann. Die großartige Zusage, die er uns durch seinen Diener Mose gab, hat er Wort für Wort erfüllt. Nichts ist ausgeblieben. Wie er unseren Vorfahren beistand, so stehe er nun auch uns zur Seite. Er möge uns nie verlassen oder verstoßen. Er schenke uns ein Herz, das ihm gehorsam ist, damit wir immer nach den Geboten und Weisungen leben, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Der Herr, unser Gott, möge sich Tag und Nacht an mein Gebet erinnern, an alle Bitten, die ich ihm heute vorgetragen habe. Er möge mir, seinem Diener und seinem Volk Israel beistehen und uns Recht verschaffen, Tag für Tag, wie es jeweils nötig ist. Dann werden alle Völker der Welt erkennen, dass der Herr allein Gott ist und sonst niemand. Ihr aber sollt mit ungeteiltem Herzen dem Herrn, unserem Gott, angehören und stets nach seinen Geboten und Weisungen leben, wie ihr es heute tut. Die ersten Feste im Tempel. Nun feierte der König zusammen mit der ganzen Festgemeinde die Einweihung des Tempels durch ein großes Opfer. Für das Opfermahl ließ er 22.000 Rinder und 120.000 Schafe schlachten. Weil der Bronzealtar vor dem Haus des Herrn für die Menge der Opfer zu klein war, machte Salomo den ganzen Mittelteil des Vorhofs zum Opferaltar. Dort ließ er die Brand- und Speiseopfer verbrennen und auch die Fettstücke des Mahlopfers. 7 Tage lang feierten sie die Einweihung des Tempels. Es war eine riesige Festgemeinde aus ganz Israel versammelt, von Lebo Hamat im Norden bis zu dem Tal, das die ägyptische Grenze bildet, im Süden. Am 8. Tag entließ der König das Volk. Die Leute riefen dem König ihre Segenswünsche zu und kehrten nach Hause zurück. Sie waren voll Freude und Dank für alles, was der Herr für seinen Diener David und sein Volk Israel getan hatte. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 54 bis Kapitel 8, Vers 13. Stephanus wird gesteinigt. Bei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus in solche Wut, dass sie mit den Zähnen knirschten. Stephanus aber blickte zum Himmel empor, vom Heiligen Geist erfüllt. Er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite und rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen. Als sie das hörten, schrien sie laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen legten ihre Oberkleider vor einen jungen Mann namens Saulus ab, damit er sie bewachte. Während sie ihn steinigten, bekannte sich Stephanus zu Jesus, dem Herrn, und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann fiel er auf die Knie und rief laut: Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Die Gemeinde wird verfolgt. Saulus aber war völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine harte Verfolgung. Alle, die zu ihr gehörten, zerstreuten sich über Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Ein paar fromme Männer begruben Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Saulus aber wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. Die Botschaft kommt nach Samarien. Die über das Land zerstreuten Christen zogen umher und verkündeten die Botschaft Gottes. Unter ihnen war auch Philippus. Er kam nach Samaria, der Hauptstadt von Samarien, und verkündete, dass in Jesus der versprochene Retter gekommen sei. Die Menge schenkte dem, was Philippus sagte, durchweg die größte Aufmerksamkeit, denn alle hörten von den Wundern, die er vollbrachte, und wurden auch selbst Augenzeugen davon. Mit lautem Geschrei fuhren aus vielen Besessenen böse Geister aus, und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Nun lebte dort in der Stadt seit einiger Zeit ein Mann namens Simon, der sich mit Magie befasste und mit dem Anspruch auftrat, ein ganz Großer zu sein. Das ganze Volk von Samaria war von ihm hellauf begeistert. Bis jetzt war er es gewesen, der alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte und alle Leute, von den Einfachsten bis zu den Gebildetsten, sagten von ihm, er ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Dass er so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, hatte seinen Grund. Denn durch seine Zauberkünste hatte er die Menschen im Lauf der Zeit regelrecht um den Verstand gebracht. Als nun Philippus die Botschaft von der anbrechenden Herrschaft Gottes verkündete und von Jesus Christus und der Macht seines Namens, glaubten die Leute ihm und ließen sich taufen, Männer wie Frauen. Auch Simon kam zum Glauben. Nach seiner Taufe schloss er sich eng an Philippus an und konnte nicht genug staunen über die großen, machtvollen Wunder, die durch ihn geschahen. Psalm 129. Hart bedrängt, aber nicht vernichtet. Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Hart haben sie mir zugesetzt von Anfang an, so soll das Volk Israel sagen. Hart haben sie mir zugesetzt von Anfang an, doch niemals konnten sie mich vernichten. Den Rücken haben sie mir aufgerissen wie ein Feld, in das man Furchen pflügt. Der Herr ist treu. Er hat mich aus der Gewalt der Bösen befreit. Die Stricke hat er zerschnitten. Zurückweichen müssen sie und sich schämen, alle, die den Zionsberg hassen. Es ergehe ihnen wie dem Gras auf den Dächern. Die Helmchen verdorren, bevor sie aufgeschossen sind. Kein Schnitter rafft sie zusammen. Niemand sammelt sie zu Bündeln, niemand geht vorüber und sagt zu den Schnittern, der Herr segne euch. Im Auftrag des Herrn sprechen wir euch seinen Segen zu. Sprüche, Kapitel 17, Vers 1. Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Ein Stück trockenes Brot in Eintracht ist besser als ein großes Festmahl mit Zank.